Den Predigtext für den heutigen Gottesdienst hören wir aus Lukas 4, die Verse 1 bis 13. Lukas 4, 1 bis 13. Jesu Versuchung. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan. Und er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, 40 Tage lang und von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatte, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesu antwortete ihm: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und der Teufel führte ihn hinauf und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm: Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter, denn es steht geschrieben, er wird befehlen seinen Engeln für dich, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm bis zur bestimmten Zeit. Zum Gebet und zum anschließenden Lied wollen wir uns erheben. Ja, danke, lieber Vater, dass wir jetzt in deine Gegenwart treten dürfen. Und Herr Jesus, danke, dass wir dich anbeten dürfen, dir Lieder zusingen dürfen. Wir stehen als eine Gemeinde vor dir und danken dir, dass du unser Retter bist, dass du unser Heiland bist und dass du unser König bist, wie wir es gesungen haben. Danke, dass du der Sieger bist. Danke, Herr Jesus, dass du Mensch geworden bist und dass du die Versuchungen kennst und dass du uns kennst, Herr, und auch den Versuchungen, die wir tagtäglich ausgesetzt sind. Und danke, dass du nicht gekommen bist, um uns zu verurteilen, um uns zu richten, sondern um uns zu erretten. Danke dir. Herr Jesus, komm und sprich zu uns. Gib uns das, was wir für diesen heutigen Tag, für die kommende Woche, für die Begegnung, für die Gemeinschaft brauchen. Segne bitte Andreas und gebrauche ihn, um uns dein Wort auszulegen. Bereite uns vor, damit wir unsere Herzen einfach öffnen, Herr, und damit dein Wort ankommen darf. Und nimm du alles weg, was uns daran hindert. Ja, Herr, wir treten auch nicht alleine vor dich, sondern als eine Großfamilie, als eine Gemeinde hier vor Ort mit unseren Kindern in den verschiedenen Kindergottesdiensten. In deinem Namen, Herr Jesus, segnen wir die Kindergruppen und ihre Mitarbeiter. Wir bitten dich sehr, dass unsere Kinder dich mehr und mehr kennenlernen und dich als unseren Herrn, unseren König, als unseren Heiland in ihr Leben aufnehmen. Herr Jesus, und wir bitten dich auch für alle, die jetzt live dabei sind, live zugucken, die nicht hier sein können und die auch später diesen Gottesdienst hören, dass du dein Wort einfach ankommen lässt. Und wir möchten dir auch Danke sagen für die letzten Tage, dass das Haus hier voll war mit Kindern, die wir vorhin gesehen haben, und Mitarbeitern, und dass du ihnen eine richtig gute Zeit geschenkt hast. Und es ist unser größter Wunsch, Herr, dass unsere Kinder, dass Menschen, die dich nicht kennen, dich in ihr Herz aufnehmen. Und danke, dass du mit jedem einen Plan hast, dass du jeden kennst, dass du jedem nachgehst. Und so möchten wir dir auch für die heutige Aufführung nachher bitten, dass diese Botschaft die Gäste erreicht, dass diese Botschaft uns erreicht. Wir bitten dich auch um Bewahrung und Kraft für die müden Kinder, für die müden Mitarbeiter. Lieber Herr Jesus, wir möchten dich auch für unseren Ort bitten, dass du diesen Ort segnest und ja, gerade in der nächsten Woche uns auch Begegnungen schenkst, wo wir von dir erzählen dürfen, wo wir dich bezeugen dürfen und ja, Menschen einladen, dich kennenzulernen. für ganz praktisch auch beim Jesuspunkt nächste Woche. Vater, wir möchten dir auch unser Land bringen und dich bitten, dass du dich über unser Land erbarmst. Und danke, Herr, dass du der Sieger bist, Herr, dass du im Regiment sitzt und dass du alles in der Hand hast, Herr. Und Vater, wir möchten dir auch dein Volk Israel bringen. Tu ihnen Gutes. Danke, dass du treu bist, Herr. Und wir segnen auch deine Gemeinde weltweit, die heute vor dir ist und dich anbetet an den unterschiedlichsten Orten. Danke, dass du auch bei ihnen bist, Herr. Danke, Vater. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.
Andreas, heute Morgen musst du dich echt konzentrieren. Du darfst dich nicht verzetteln, denn bei Lukas 4, da gehen Welten auf. Und wir wollen ja 11:15 fertig sein. Lukas 4, 1 bis 13 gehört zum mächtigsten, was je über Jesus erzählt wurde, sagt einer der Ausleger. Und es wird noch besser. Es gehört nicht zum mächtigsten nur, was über Jesus erzählt wurde, sondern es gehört auch zum mächtigsten, was von Jesus selbst erzählt wurde. Denn denken Sie mal nach. Da war ja keiner dabei. Wir hätten keine Chance gehabt, irgendwas von Lukas 4 zu erfahren, wenn er, der hier in der Mitte steht, nicht genau das gewollt hätte, dass wir das wissen, was da abgelaufen ist. Das ist ganz wichtig. Für all die sich fragen, was für eine irre Geschichte. Es ist pure Offenbarung von Jesus, dass wir das heute wissen. Er wollte es. Er wollte es. Er wollte es, dass wir das sehen. Und er wollte es, dass wir begreifen, dass bevor die ganze Phase seiner traumhaften, intensiven Lehrtätigkeit und Wundertätigkeit 3 Jahre lang durchgezogen wurde, bevor das war das. So berichtet es Matthäus, so berichtet es Markus, einer interessanten Andeutung auch Johannes 1,51 für all die weiterdenken wollen. Und eben auch unser Lukas. Dieser Text ist die Weiche. Dieser Text zeigt das Gleis, auf dem fortan Jesus fährt. Dieser Text ist wie ein Stück Richtungsvorgabe. Dieser Text zeigt, wo Jesus am Ende ankommen wird. Wo wird Jesus am Ende ankommen? Nach Lukas 4 wird er am Kreuz ankommen. Und das beschließt er hier, in Lukas 4. Wo er am Ende ankommt, beschließt er hier. Das zu begreifen, ist eine riesengroße Hilfe. Das haben ja nicht erst wir begriffen. Wir gehen ja sowieso nur denen hinterher, die vor uns den Weg gezogen sind. Deswegen ist nämlich heute an diesem Sonntag, der erste Sonntag der Passionszeit, in den offiziellen Lesungen das Teufelsthema dran. Haben Sie Überschrift noch drin? Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass die Werke des Teufels zerstöre. Ist der Eingang zur Passionszeit. Das heißt, die vor uns haben enorm viel verstanden. Wir sollten versuchen, den Schatz zu bewahren, den sie für uns schon gehoben haben. Und anderem haben sie verstanden, es geht bei der Passion um alles. Es geht wirklich um alles. Es geht darum, das, was wir vorhin gesungen haben, dass der Himmel nicht leer bleibt. Es geht darum, dass ich meine Sünde loswerde. Es geht darum, dass ich Ewigkeit habe. Es geht um die letzten wesentlichen Dinge und die werden tatsächlich hier in Lukas 4 entschieden. Deswegen haben die Vorväter gut daran getan, tatsächlich den Bericht von der Versuchung Jesu an den Start der Passionszeit an diesen Sonntag in Vokavit zu legen. Dass das bei uns, die wir uns nicht an diesen Predigtplan halten, so schön heute zusammentrifft, nett, hilfreich, unterstützenswert. Aber natürlich, das, was hier abläuft, ist für uns Einfach unglaublich. Und natürlich erinnern wir uns, wenn wir das hier hören, an die Paradiesgeschichte. Ja, selbstverständlich. Und wir sehen auf der einen Seite Jesus hier stehen, wie er versucht worden ist. Und auf der anderen Seite sehen wir Adam stehen, wie er versucht worden ist. Und das kann man wunderschön vergleichen und am Ende schon mal anfangen zu jubeln, dass die Versuchung von Jesus so total anders ausgegangen ist als die Versuchung von Adam. Deswegen wird er ja auch, erinnern wir uns vom letzten Mal, Adam 2. Deswegen bekommt er eine ganz andere Rolle. Deswegen ist er genau der, der das Adam-Problem auflöst, indem er tatsächlich sich anders entschieden hat als Adam 1. Natürlich sehen wir die 40er-Zahl vor uns und erinnern uns an alle großen Persönlichkeiten des Alten Bundes, die mit der 40er-Zahl ihre Prüfungszeit, ihre Probezeit, ihre Anfechtungszeit durchlebt haben. Wir erinnern uns an einen Mose, wir erinnern uns an einen Elia, wir erinnern uns an das Volk Israel. Selbstverständlich, immer wieder taucht diese 40er-Zahl auf. Und natürlich ist es für uns bewegend, dass auf der einen Seite hier ganz einfach von der Realität des Teufels ausgegangen wird, in großer Klarheit und Eindeutigkeit, einer erschreckenden Macht, einem furchtbaren Einfluss und gleichzeitig so wunderbar, sagt uns Lukas, das ganze Geschehen ist nicht etwa eine Masche des Teufels, sondern ganz bewusst, erster Vers in Lukas 4, der Heilige Geist ist das handelnde Subjekt im ganzen Geschehen von der Versuchung Jesu. Das heißt, hinter dieser teuflischen Macht schiebt ein ganz anderes Bild uns in die Mitte, dass der lebendige Gott tatsächlich seinen Sohn in diese ganz besondere Situation hineinführt. Der Heilige Geist, so formuliert es einer der Ausleger, führt erstaunlicherweise nicht auf die Höhe, sondern in die Tiefe. Er ist im Jordangraben in der Wüste und macht im Jordangraben in der Wüste, der Tiefe, seine größte, entscheidendste Erfahrung. Nicht auf den wunderbaren Erlebnisebenen, sondern in der tiefsten Tiefe erfährt hier Jesus seine zielführende Entscheidung. Das allein reicht ja schon als Material für den ganzen Sonntag. Wir begreifen was davon, von diesem tiefen Verstehen, was hier in diesem Text drinsteht. Und wir wollen ein ganz klein wenig das uns anschauen und bewusst machen, was das heißt, was hier Jesus getan hat. Versuchung oder was für ein Sohn Gottes bist du? Das war das Thema. So hat er sich vorgestellt. So hat der Vater ihn vorgestellt bei der Taufe. Dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und hat er diese berühmten zwei Väter, wir erinnern uns am letzten Mal, nämlich diesen irdischen, juristischen Adoptivvater Josef und auf der anderen Seite diesen ganz anderen, diesen himmlischen Vater. Und jetzt kommt hier in Lukas 4 der Teufel und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann zeige dich, offenbare dich als der Sohn Gottes, so, sehr wichtig, wie ich mir den Sohn Gottes vorstelle. Ich habe eine ganz bestimmte Vorstellung, wie der Sohn Gottes zu sein hat. Und so hast du dich zu offenbaren und dann wirst du als Sohn Gottes anerkannt. Die lateinischen Väter haben dieses Programm, das Programm des Teufels, mit Latein ist so gut, habe ich früher auch nicht gewusst. Also so gut, weil es in zwei Sätzen alles sagt, das Programm des Teufels haben sie bezeichnet mit den zwei Worten Nunc Claritatis, jetzt voller Ruhm. Jetzt volle Herrlichkeit. Das Wichtige ist nunc, jetzt. Jetzt, das ist das Entscheidende. Das ist das Programm des Teufels. Wir dachten, das ist das Programm von Jesus. Wir dachten, jetzt geht's los, jetzt kommt die Claritas, jetzt kommt die Herrlichkeit, jetzt kommt der Ruhm, jetzt geht's rund, jetzt geht's los. Und das hört nicht mehr auf, die letzten 2000 Jahre. Und dann wandeln wir von einem besonderen Ereignis zum nächsten. Und jetzt sagt uns Jesus in der Offenbarung dieses Textes, das Programm, das ist das Programm des Teufels. Jetzt voller Ruhm, nunc claritatis, das Programm des Teufels. Wie bitte? Ja, natürlich haben wir nicht die drei ganz großen Versuchungen hier präsent. Sehen wir es denn nicht, was er versucht hinzukriegen? Nein, es sind nicht ordinäre, nebensächliche, kleinkarierte irdische Versuchungen. Ach, so ein Kram, mit dem wir manchmal meinen, das wären die Versuchungen. Das hier, was hier abläuft, darum geht es. Darum geht es, dass hier Jesus von dem Weg abgebracht werden soll, der die Werke des Teufels zerstört. Das ist es. Und tatsächlich, er entscheidet sich dagegen. Er macht nicht mit beim Programm Nunc Claritatis, obwohl er doch so ein wunderbarer Messias dann geworden wäre. Ein so wunderbarer Sohn Gottes, ein so wunderbarer Christus. Aber wir wären in Schwärmen geraten mit dem Gottes Sohn, den hier der Teufel uns präsentieren will. Er soll natürlich, denken wir das Erste, die soziale Frage, die Brotfrage klären. Alle werden satt. Das ist das Thema. Wenn er das hinkriegt, wow, wenn er das hinkriegt, wenn er so als der Wohltäter auftritt, wenn er sich so zeigt, wer würde ihn nicht lieben, wer würde ihn nicht annehmen, wer würde ihm nicht seine Stimme geben, wenn all das auftritt, dass der Messias als Wohltäter kommt. Wir brauchen den, der die soziale Frage, die Brotfrage klärt. Und dann, wir wissen nicht, warum Matthäus, Markus die Reihenfolge umstellen. Auf jeden Fall kommt dann hier bei unserem Lukas eben als Zweites die berühmte Machtfrage. Wem gehört das alles? Wem gehört das? Wer hat das Sagen? Wer ist der große Weltenlenker, der World Leader aller Zeiten? Wer kriegt das Ganze unter seine Fittiche? Wer sitzt auf dem Karren und lenkt die Zügel? Und wenn wir endlich einen hätten, der in dieser Art und Weise auftritt, wie ich dir, der Teufel, das anbiete, dass du jetzt auftrittst als dieser Weltenlenker, dann wäre alles wunderbar. Jeder würde dir natürlich sofort nachfolgen. Und natürlich die dritte Frage, die berühmte Frage, die spirituelle Frage, die Wunderfrage. Ich brauche Wunder, ich brauche Zeichen, ich brauche das Überirdische, das Nicht-Normale. Ich brauche dich in deinem Flug von der Himmelsspitze herab, von der Tempelspitze herab und dann kommen noch so 2, 3 Engel vorbei und helfen dir weich zu landen, dann bist du da. Wow, das bringt was, das bringt was. Haben Sie diesen Jesus, sehen Sie ihn? Oh, das wäre ein so wunderbarer Sohn Gottes geworden. Mit dem Sohn Gottes, mit dem könnte man was anfangen. Das ist, wie einer der Ausleger sagt, der raschere, der tätigere, der nähere, der nettere, der sympathischere Jesus. Einfach besser. Und zu all dem sagt Jesus, nein. Dreimal nein. Ein phänomenaler Kampf mit 3 Bibelzitaten aus dem 5. Mose. Dreimal Nein. Nein gegen Nunc Claritatis, gegen das Prinzip jetzt voller Ruhm, jetzt volle Herrlichkeit, jetzt das volle Programm. Und dagegen, was haben Sie für einen Jesus? Wir wollen dich groß machen, wir wollen dich auf den Thron setzen, wir wollen, dass du nach Jerusalem gehst. Sagt niemandem, dass ich der Christus bin. Wir wollen, dass du unser König wirst. Sagt niemandem irgendetwas davon. Und da zieht er sich zurück. Ist in der Einsamkeit. Erfüllt nicht die Bedürfnisse, die sie von ihm erwartet haben. Und geht, was für ein Irrsinn, diesen wahnsinnigen Weg der Erniedrigung, der Entmächtigung. Und er, der Weltenlenker hätte sein können, ist gebunden an den Händen. Und wird von einem irdischen, römischen Schnösel zu einem furchtbaren Tod verurteilt und stirbt, entehrt schmachvoll seinen Tod am Kreuz. Haben wir es drauf? Sehen wir es? Er wäre ein so wunderbarer Sohn Gottes geworden. Als Wohltäter, als Wundertäter, als Weltenlenker. Was wäre das für ein Messias geworden? Ein Messias ohne sie, ohne dich, ohne mich. Denn mit dem Projekt, ihr Lieben, mit dem Projekt bleibt der Himmel zu. Mit dem Projekt bleibt der Himmel zu. Das muss man sich bewusst machen. Warum diese Geschichte, warum dieser Bericht, warum diese Offenbarung so unglaublich wichtig ist. Ein Messias als Weltenlenker, als Wohltäter und als Wundertäter schafft alles, aber er schafft keinen offenen Himmel, keine Vergebung der Sünde, keine Wegnahme der Trennung zwischen Gott und Menschen. Deswegen, wenn wir heute da sind, wie die wir an Jesus Christus glauben und ihn da sehen in dieser ganz besonderen Zeit, dann berührt das zutiefst unser Herz. Das berührt unser Herz, dass Jesus so ein anderer Sohn Gottes geworden ist. So ein ganz anderer Sohn Gottes. Was für eine heilige Vorentscheidung hat da stattgefunden. In der Phase dieser Versuchung der Wüste. Sie ist nur noch in der Parallelität zu sehen mit dem, was am Ende seines irdischen Weges passiert im Garten von Gethsemane. Da wird es noch einmal ganz dicht, ganz dicht. Zieht er es durch, zieht er diese Vorentscheidung tatsächlich durch? Oder schnappt er sich, Sie erinnern sich, die Legion von Engeln, die ihn rausholen, herauskatapultieren könnten aus dem Wahnsinn des Untergangs, der Schmach, der Schande, des Kreuzestodes. Und nur weil er das entschieden hat, kann nachher der Apostel Paulus im großen Christushymnus im Philipperbrief sagen, er war gehorsam. Gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Nun, Claritatis? Nein. Nein. Was hat den Teufel besiegt? Was hat die Rettung gebracht? Was war der Schlüssel des Himmels? Was war die Öffnung für die Ewigkeit? Schlichter, elementarer, wortgebundener Gehorsam des Sohnes an den Vater. Wow, danke, wir sehen's. Schlichter, elementarer, wortgebundener Gehorsam des Sohnes an den Willen des Vaters. Alles andere wäre ein gigantisches innerweltliches Spektakel gewesen. Erinnern wir uns, der Hebräerbrief sagt, er ist in allem versucht, wie wir doch ohne Sünde. Und in der ganzen Zeit seines irdischen Lebens, was hat er gelernt? Hat er was gelernt? Und das ist das für uns so faszinierend, dass der Hebräerbrief sagt, er, der Sohn Gottes, hat in der irdischen Zeit gehorsam gelernt. Eben nicht zu greifen zum Konzept Nun Claritatis. Finger weg vom Konzept Nun Claritatis. Der Vater will von mir etwas ganz, 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 ganz anderes. Und aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu den Menschen geht er diesen Weg. Und wir sind heute da und sagen, tiefster Dank, innigste Anbetung, größtes Glück, dass du Nein gesagt hast zu diesem teuflischen Konzept von Nun Claritatis und bereit warst, den Weg des Gehorsams wortgebunden zum Vater Willen zu gehen. Erste, ganz wichtige Erkenntnis. Zweite wichtige Erkenntnis ist natürlich, das liegt ja auf der Hand, dass wir jetzt uns fragen dürfen, was heißt das denn jetzt für mich? Was heißt das für seine Gemeinde? Was heißt das für unseren Weg seit 2000 Jahren? Und wenn Sie da anfangen, drüber nachzudenken, dann wissen Sie, jetzt muss man sich wirklich konzentrieren und sich auf das Wesentliche beschränken, denn da geht jetzt eine gesamte Welt auf. Des Verstehens, warum dieser Text so wichtig ist für uns Jesus, Leute. Denn wenn das vom Sohn galt, dann gilt das auch von denen, die ihm nachfolgen. Nochmal. Wenn das vom Sohn galt, Nein zum Konzept von Nun Claritatis, dann gilt das auch für die, die dem Sohn nachfolgen. Jeder von uns, der an Jesus Christus glaubt, erlebt Anfechtung. Jeder. Seid ihr froh, wenn Sie Anfechtung erleben? Es ist eins der deutlichsten Zeichen, dass Sie mit Christus unterwegs sind. Das ist nicht von mir, das ist von Jakobus, Kapitel 1. Freut euch. Das ist nicht irgendwie sadomasochistischer Kram, sondern begreift es doch, wenn euch Anfechtung, nicht die popeligen Anfechtungen nach dem zweiten Stück Kuchen oder sonst ein Kram, sondern die wirklichen Anfechtungen, nämlich gehorsam zu sein auf dem Weg des Christus, das ist es doch. Wenn ihr das merkt, wie da in euch die Systeme kämpfen und ringen, dann ist das Zeichen eurer Lebendigkeit. Letztendlich im eigentlichen biblischen Sinn angefochten werden kann nur der Glaubende. Nur der Glaubende. Weil nur er Geistträger ist. Nur an ihm hat der Teufel auch Interesse, dass den Weg nicht so geht, wie der Sohn ihn gegangen ist. Also auf jeden Fall, ganz klar, wir hätten nichts gegen das Konzept Nunc Claritatis. Keiner von uns hätte was gegen dieses Konzept. Seien wir ehrlich, das wäre wunderbar. Einen Jesus als Wohltäter, einen Jesus als Weltenlenker, einen Jesus als Wundertäter. Ja, her damit. Ein Jesus, der meine Brotfrage löst, der alle Probleme meines Lebens wegbeamt, der mir eben alles so macht, wie ich mir das wünsche. Ich gehe morgens mit seiner Einkaufsliste zu ihm und komme in meinem Supermarktwagen aus dem Himmel wieder zurück. Alles erledigt, alles weg, alle Probleme weg. Und nebenbei noch so ein kleines Flugwunder. Da bin ich. Seht, wie ich wunderbar bin als Christ, welche Zeichen bei mir geschehen. Und dann vielleicht noch so eine Weltenlenker-Story. Guck doch mal, welche Macht er weiß, der Allmächtige hinkriegt. Wow, nix mehr her mit dem... Wir sind doch nicht so weit weg. Geben Sie es doch zu, das wäre doch toll. Hast du ein bisschen mehr von dem Konzept Nunc Claritatis? Hätte ich schon gerne. Und dann kommt Ihr Montag und mein Montag und nichts ist mit Nunc Claritatis. Dann hänge ich da rum und denke, mein Gott, wo bist du denn? Hatten wir nicht bestellt? Hilfe, Heilung, Rettung, Glück, Erfolg. Bam, bam, bam. Wo ist das denn alles? Ich kann die entsprechenden religiösen Gruppen, auch christliche Gruppen gehen, die mir das anbieten. Ja. Merken wir, wie wichtig die Entscheidung ist? Oder ich begreife etwas von dem, was hier steht in Lukas 4. Nein zum Konzept von Nunc Claritatis. Nein zum Konzept von Nunc Claritatis. Aber mein Gott, es wäre ein so schönes Konzept. Es wäre auch evangelistisch viel wirkungsvoller. Mein Gott, wenn wir nächste Woche unseren Jesuspunkt haben und wir hätten ein bisschen das Konzept, ja, das wäre es doch. Wenn die alle hier reinmarschieren könnten, wir könnten mal eben die ganzen Krankheiten wegbeamen. Wir würden ihn zu 3, 4, 5 Engel hier präsentieren, die ihn aus der Welt Gottes was erzählen. Ach, das wäre anders, als wenn wir unsere 3 Liedchen schrummen und versuchen, 3 Sätze zu sagen und noch ein Zeugnis zu geben. Das war's dann. Merken wir es? Wäre doch toll, wäre doch wirksam. Können wir dich nicht darum bitten, ein ganz klein wenig flankierend für unsere Bemühungen, mit deinem Konzept in unser Leben reinzurauschen? Nur so ein bisschen, mein Gott, ein bisschen mehr Nunc Claritatis. Und mein Gott, wenn wir da zusammen beten und bitten um Hilfe für Menschen, die krank sind, die leiden, in welcher Sorte auch immer, und sich tut so gar nichts, dann stehen wir so dämlich da. So ein bisschen mehr Macht der Weise von dir wäre schon hilfreich. Und dann siehst du doch, wie verrückt unsere politische Welt ist, wenn du mal so ganz eben aus dem Himmel winken würdest, um zu zeigen, dass er der Lebendige, der Herrscher ist und nicht irgendeine andere World Leader hier sich so arg echauffieren. Das wäre schon hilfreich. Und es bleibt alles zu, der Himmel bleibt zu. Und ihre Gebete scheinen nicht erhört zu werden. Und sie stehen dämlich da und Menschen kommen auch nicht scharenweise zum Glauben. Und dann rutschen wir immer wieder rein und wollen ihn erpressen. Kennen Sie das? Wenn du das machst, dann... Wenn du das nicht machst, dann bin ich raus. Ich mache es zur Bedingung meines Jesus-Lebens, meiner Nachfolge, dass er sich mit dem Konzept Nunc Claritatis bei mir offenbart. Wie? Krankheit war nicht im Versicherungsvertrag. Ja, dann bin ich raus. Wie? Schwierigkeiten in meinen sozialen, familiären Strukturen? Nö, without me. Wie, mein Gott, du bist nicht dabei, dich zu offenbaren in einer säkularen Welt? Dann will ich mit dir nichts zu tun haben. Wie schnell sind wir Kinder dieses Konzeptes und lassen uns entsprechend auch noch von manchen christlichen Gruppen in diese Ecke reinjagen. Und müssen neu begreifen, stopp, vor dem Konzept, was sich hier für uns zeigt. Das ist das Grundproblem seiner Gemeinde, das ist das Grundproblem von jedem Einzelnen seit 2000 Jahren, was hier beschrieben wird. Seit 2000 Jahren. Ich würde so gern mehr sehen. Ich würde so gern mehr erleben. Ich würde so gern mehr den Menschen sagen, das ist Jesus, das ist er, mein Wohltäter. Mein Wundertäter, mein Weltenlenker. Und stehe, wie alle Jesus-Leute seit 2000 Jahren, so armselig da. Wer will schon gern armselig dastehen? Das muss man bejahen. Das muss man begreifen. Das muss man offenbart bekommen. Das muss man mit ganzem Verstand und ganzem Herzen immer wieder sehen. Dann geht man den Weg ohne Nunc Claritatis. In großer Klarheit und Vertrauen. und Eindeutigkeit und lässt dich nicht beirren. Ach, wir hätten so gern ein bisschen anders. Und dann sind ganze Gemeinden sind in das Konzept von Nunc Claritatis abgedriftet. Nein, ich spreche gar nicht von modern, das können Sie selber übertragen. Ich spreche von ganz alten. Was glauben Sie, warum der Apostel Paulus in Korinth nicht gut ankam? Deswegen. Deswegen. Bitte, lesen Sie mal in aller Ruhe, lesen Sie mal den wunderbaren Eingang zu 1. Korinther 13, zu diesem wunderbaren hohen Lied der Liebe. Und davor ist das Konzept von Nunc Claritatis. Wenn ich Berge versetzen könnte, das wäre es. Wenn ich prophetisch reden könnte, das würde ein. Wenn ich mein Leben hingeben würde, der diakonischen sozialen Tat, das wäre es. Und Paulus sagt, vergiss es. Deine üblen Versichtbarungsversuche machen mir keine Ehre. Aber mein Gott, dann ist das wirklich enorm dürftig, was ich habe. Ja. 1. Korinther 1. Es ist die Torheit der Predigt. Und das meint Paulus ziemlich wörtlich. Das heißt, da ist gar nichts Besonderes. Da ist gar nichts Dramatisches, alles Umwerfendes, Göttliches, Wow-Effektmäßiges. Es ist ohne Nunc Claritatis. Ach, sehen wir es? Sehen wir es auch für uns ganz persönlich. Verstehen Sie, nicht, dass Gott nicht wüsste, dass wir gern ein bisschen mehr sehen. Das weiß er doch. Und er weiß auch, dass unser ganzes Leben, unser ganzes irdisches Jesus-Nachfolgeleben unter dieser Überschrift der Anfechtung steht. Es steht genau unter dieser Grundspannung aus Lukas 4. Nicht sehen und doch glauben. Nix Claritas. Alles dunkel und doch glauben. Und damit steht Jesus vor Ihnen, vor dir, vor mir an diesem Morgen. Er, der die Entscheidung Lukas 4 getroffen hat. Er steht da und fragt Sie und mich, welches Konzept willst du? Soll es dein Konzept werden? Nunc Claritatis? Oder gehst du mit mir meinen Weg? Meinen Christusweg mit dir? Ja, das wird oft dunkel sein. Es wird täglich eine Vertrauensherausforderung sein. Dir wird für ganz vieles keine Lösung präsentiert. Du bist in einer beständigen Grundspannung. Und ich trete nur ganz begrenzt als Wohltäter, Wundertäter und Weltenlenker in deinem Leben auf. Welchen Weg willst du? Und wer ein ganz klein wenig die Kraft, die Schönheit, die Heiligkeit dieses Textes versteht, der wird mit mir in aller Begrenzung unseres Vermögens lernen zu sagen, ich will dein Konzept, Herr Jesus. Ich will dein Konzept. Ich will es. Ich freue mich an, wenn du auftrittst als Wohltäter, als Wundertäter, als Weltenlenker, auch in meinem Leben, ich freue mich, aber es ist nicht die Bedingung für meinen Gehorsam, nicht die Bedingung für meine Nachfolge. Es gilt, Herr Jesus, was der Apostel Paulus gesagt hat, ich kann alles haben, ich kann nichts haben, Hauptsache ich hab dich. Ich erwarte nicht von dir die Erfüllung meine unterschiedlichsten Wünsche, ich erwarte von dir, dass dein Wille sich in meinem Leben offenbart. Und ich will gerne in das Konzept einsteigen, das du, Herr Jesus, vorgelebt hast. Wortgebundener Gehorsam an den Willen des Vaters. Wortgebundener Gehorsam an den Willen des Vaters. Mit Wunder und ohne Wunder. Mit Wohltaten und ohne Wohltaten. Mit Weltenlenkungsereignissen und ohne Weltenlenkungsereignis. Du hast mich, Herr Jesus. Du hast mich. Und jetzt sind Sie mit mir auf einem ganz besonderen Weg. Merken Sie das? Es tut mir leid, Herr Jesus, dass ich so oft mit dem alten Konzept geliebäugelt habe. Du weißt, wie es an meiner alten Persönlichkeit andockt. Du weißt, wie oft ich beleidigt bin, weil du nicht spürst, wie ich das denke. Dass du nicht funktionierst, wie ich mir das vorstelle. Wie oft ich dir Vorwürfe gemacht habe. Ich will das nicht mehr. Ich will auf das Konzept, Herr Jesus. Ich will auf das Konzept. So hast du gelebt, Herr Jesus. So hast du gelebt. Und so hast du den Vater geehrt. Und so will ich dich, den Sohn, ehren und den Vater ehren. Indem ich anfange, in aller Begrenztheit, nicht übertreiben, aber in aller Begrenztheit auf demselben Weg sein darf wie du. Und dann werden sie etwas Heiliges, Schönes, Unbezahlbares erleben. Identität zwischen ihnen und Jesus. Identität zwischen ihnen und Jesus kriegen sie auf dem Konzept Nunc Claritatis nicht, da ist er nicht dabei. Aber Identität kriegen sie auf dem Konzept. Gehorche in der Wortgebundenheit dem Weg des Vaters, so wie ich es, dein Jesus, auch getan habe. Und dann merken, das geht. Es ist irre, aber es geht. Es geht. Und jetzt noch ganz kurz, ganz knapp. Was heißt das denn, was hier steht in Lukas 4 für die Zukunft? Und sie ahnen es, was das heißt, oder? Nachdem der Teufel es damals nicht hingekriegt hat, den Christus so zu modellieren, wie er ihn gerne gehabt hätte, als Wohltäter, Wundertäter und Weltenlenker, wird er zum Ende der Zeiten seinen eigenen Christus schicken. Und der wird all das liefern. Am Ende der Zeiten kriegen wir, diese Welt, genau den Christus, den der echte Christus nicht sein wollte. Das ist gruselig, oder? Aber tief offenbarend, denken Sie drüber nach. Dann kommt er, der Wohltäter. Dann kommt er, der Weltenlenker. Dann kommt er, der Wundertäter. Und in Ihrem Kopf, bei vielen von Ihnen, laufen x Bibelstellen, während ich das sage, ab. Und sie begreifen, dann kriegen wir diesen Christus, diesen Antichristus, bei dem alles stimmt, bis auf eins. Kein Kreuz. Kein Kreuz! Und wir? Nein. Wir werden diesem Christus nicht mehr auf den Leim gehen. Nein. Nein. Wir kennen den Echten. Wir kennen den, der in seinen Händen und seinen Füßen und seiner Seite die Wundmale hat. Und als solcher wird er kommen. Und als solcher sitzt er auf dem Thron. Auf dem Thron sitzt ein Hingerichteter, das geschlachtete Lamm. Der Christus, der Echte. Der, indem er diesen Weg, den an Wort Gottes geschenkten Gehorsam gegangen ist, ihnen und mir den Himmel aufgetan hat. Oh, Herr Jesus, das ist gut, dass du uns das sagst. Wir sind oft so angefochten mit diesem teuflischen Konzept von Nunc Claritatis. Und wir danken dir für diese Offenbarung, die du uns selber deiner Gemeinde geben wolltest. Du wolltest sie uns geben. Und so sind wir heute Morgen zusammen Jesus-Leute und beten Jesus, den Gekreuzigten, an. Mit seinem wunderbaren Nein, Nein, Nein. Damit von vornherein klar ist, wo am Ende ankommt. Am Kreuz auf Golgatha. Und wir stehen da und sagen, das ist meine Rettung, das ist mein Glück, das ist mein Leben. Und das nimmt er uns, seine Gemeinde, genau in die Parallelität dieses Weges mit hinein und schützt uns gleichzeitig vor den Irritationen der Zukunft, sodass wir ganz getrost, festgehalten in Christus, auf den Moment zugehen können, an dem er nach allem Irrsinn dieser Zeiten auftreten wird, als der gekreuzigte und auferstandene und dann wiederkommende Herr. Und dann bestätigt sich in Claritas, jetzt, wenn er wiederkommt, jetzt geht's los. Nunc Claritatis. Komm, wir beten noch. Herr Jesus, wir sind dir einfach nur dankbar heute Morgen, dass du uns nicht ohne Weisung, nicht ohne Wort, nicht ohne Offenbarung durch diese ganzen geistigen Welten hindurch stolpern lässt. Nein, du bist so liebevoll, so heilig, so gut, so nah, dass du uns Kopf und Herz öffnest, ausrichtest und neu mit dir in Verbindung bringst. Und dafür danken wir dir auch an diesem Morgen. Du kennst unsere Nöte, du kennst unsere Spannungen, du kennst unseren Druck, du kennst unsere Fluchtversuche, du kennst alles von uns, Herr. Und dann gibst du uns so wegweisende, starke, trostvolle Worte. Danke. Erst einmal Dank an dich. Dank an dich, Herr Jesus, für diese Entscheidung, die du getroffen hast für deine ganze Menschheit. Nichts konnten wir dazu beitragen. Und so beten wir dich an über dieser kraftvollen, gehorsamen Liebe, die uns das Leben und die Ewigkeit geschenkt hat. Und ja, Herr Jesus, neu wollen wir es dir sagen, dass wir mit dir in deinen Linien, in deinem Konzept, in deiner Agenda unterwegs sind. Wo es uns raushaut, wo es uns niederdrückt, wo wir abhauen wollen, wo wir wegschmieren, da hol uns zurück und schenk uns in all unseren Umständen diesen elementaren, wortgebundenen Gehorsam in unseren Lebensspuren an dich, unseren Gott. Und bewahr uns, auf den anderen Christus reinzufallen, der da kommen wird. Wir warten auf dich. Wir warten auf dich. Und beten dich an als den gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Herrn und auf dein Programm der Herrlichkeit, das dann anfangen wird. Gelobt seist du. Amen.